Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Majo Ösch ging mich immer ins Freien, waren die letzten bei Literatur, auch um an der deutschen Marché, aber natürlich auch an der deutschen Presse, an der deutschen Literaturwelt. Mehr ein großer Platz ging kreieren, mehr verbreitet ging gehen, an noch Lützebäuer Autoren, mehr ginge gelesen gehen.
Seit dem Morgen regnete es ununterbrochen.
Ich bin Autorin aus Luxemburg.
Die Tropfen zerflossen auf dem Glas zu krakeligen Rinnsalen.
Ich kann aber nicht sagen, dass ich Luxemburger Autorin bin.
Ein anhaltendes Trommeln auf der Karosserie, wie von ungeduldigen Fingernägeln.
Weil ich gar nicht weiß, was das ist. Ich könnte nicht sagen, was typisch luxemburgisch ist.
Also es ist schon richtig, dass Luxemburg auf der literarischen Weltkarte nicht wirklich verankert ist. Daran ist aber auch Luxemburg selber schuld, zum großen Teil, weil über Jahrzehnte überhaupt nichts gemacht wurde für die Literatur.
Luxemburgische Literatur ist, mit meinen Studenten sage ich das auch immer, es geht um Literatur, es geht nicht um Luxemburg.
Es ist wie überall, es gibt gute Literatur und es gibt, ich will nicht sagen weniger gute Literatur, aber es gibt leichtere Lektüren. Und das ist in Luxemburg genauso wie in Deutschland, wie in Frankreich. Auch bei uns gibt es Gutes, sehr Gutes und vielleicht weniger Gutes.
Jedermann weiß, dass der Regen nicht sprechen kann. Als man den Regen erschuf, erschuf man ihn stumm. Wie Fisch erschuf man den Regen. Wie Seestern, wie Qualle, lautloses Gleiten, ohne Geist und Stimmband. Zwischen den Algen des Windes. Jedermann weiß, dass der Regen nicht sprechen kann.
Ein weißer Fleck, Luxemburg auf der literarischen Landkarte. Von Andy Hörmann.
Was wissen wir über Luxemburg? Natürlich Großherzogtum, parlamentarische Monarchie und ja klar, Kapitalverwaltung und Steuergeschäfte, Himmelreich oder Höllenschlund des Kapitalismus. Und auch, dass zahlreiche Organe der Europäischen Union in Luxemburg ihr Zuhause haben. Das Sekretariat des Europäischen Parlaments, die Europäische Kommission, der Gerichtshof der Europäischen Union, die Europäische Investitionsbank und noch einige mehr. Doch Luxemburg ist auch ethnischer Schmelztiegel. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommen die Italiener für die Stahlindustrie im Süden. Dann in den 1960er Jahren die Portugiesen für die Landwirtschaft. Und seit Luxemburg Sitz diverser europäischer Institutionen ist, kommen Europäer aus allen Mitgliedstaaten. Ist Brüssel das Herz von Europa, schlägt in Luxemburg vielleicht der Puls.
Niemand will jetzt plötzlich in so eine Schublade gesteckt werden, dass man sagt, oh, das ist ein Luxemburger, dann ist der so und so. Oh, der hat Migrationshintergrund, dann ist er so und so.
Luxemburg ist klein. So klein, dass die Hauptstadt gleich genauso heißt wie das ganze Land. Sie ist auf Fels gebaut und war über Jahrhunderte hinweg eine uneinnehmbare Festung. Früher kam kaum einer rein, heute kommt außer Politik und Wirtschaft nur wenig raus.
Das Problem ist nur, dass die Grenzen sich offensichtlich für alles öffnen, aber nicht für Literatur. Es ist so, als gäbe es kein Schengener Abkommen für Literatur, wenn man so will.
Wer kennt schon eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller aus Luxemburg? Was wird in diesem Land geschrieben? Wer schreibt? Und warum bekommen wir davon so wenig mit? Erste Anlaufstelle, eine Buchhandlung unweit vom Place Guillaume le Deuxième, sozusagen dem Rathausplatz. Also mittendrin. Mikrofon an, Aufnahme läuft.
Also wir sind hier im Stadtzentrum von Luxemburg, in der wohl ältesten Buchhandlung, gegründet 1889. Das ist die Librairie Ernster. Und ich bin hier in der Buchhandlung zuständig für deutschsprachige Literatur. Aber wir wollen ja jetzt über luxemburgische Literatur sprechen oder luxemburgische Bücher allgemein. Und da will ich Sie kurz durchführen.
Ja, durch wo stehen die denn?
Abteilung. Die sind, also die stehen natürlich, also die, unsere Buchhandlung ist ziemlich groß. Wir haben 5 Etagen und die Luxemburger Literatur oder Luxemburger Edition nimmt natürlich einen wichtigen Platz ein. Also wir sind hier im Erdgeschoss und die Hälfte des Erdgeschosses ist für luxemburgische Literatur respektive Bücher reserviert. Und da können wir kurz mal durchgehen.
Luxemburger Literatur führt hier keinen Rand, da sein ja, kleines Land, wenig Autoren. Hier wird es groß geschrieben, die Luxemburger Literatur, oder?
Also ich würde eher anders sagen, kleines Land, viele Autoren. Also es werden schon, finde ich, verhältnismäßig sehr viele Bücher in Luxemburg editiert.
Okay.
Also was jetzt vielleicht besonders für Luxemburg ist, ist, Luxemburger Literatur gibt es wirklich praktisch auf 3 Sprachen. Das heißt also, ein Großteil der Luxemburger Literatur oder Bücher wird auf Luxemburgisch editiert, ein sicher noch größerer Teil auf Deutsch und dann schreiben verschiedene Autoren eben auch auf Französisch. Und das ist natürlich zum Teil sehr interessant. Also es gibt dann natürlich meistens keine Übersetzungen. Wenn ich jetzt auf den Aktualitätstisch schaue zum Beispiel, das spiegelt das, was ich eben gesagt habe, glaube ich, sehr gut wider. Wir haben zum Beispiel ein Buch von Guy Helminger. Das ist ein Luxemburger Autor.
Der bekannteste wohl.
Der bekannteste wohl, der lebt in Köln und ist, glaube ich, auch in Deutschland ziemlich bekannt. Guy Helminger hat einen Roman herausgebracht, der heißt Neubrasilien. Das handelt von Luxemburgern, die genauso wie zum Beispiel im Hunsrück im 19. Jahrhundert ausgewandert sind nach Amerika oder nach Brasilien. Und Neubrasilien handelt von Luxemburgern oder von Auswanderern, die gescheitert sind. Das heißt, da gab es wirklich Leute, die sind erstmal ausgewandert und alles ist schiefgelaufen und die kommen dann nach Luxemburg zurück. Und das stellte natürlich ein sehr großes Problem dar, eben für die Leute, weil die hatten nichts mehr. Und die wurden auch von den Daheimgebliebenen, sagen wir mal, nicht sehr respektiert.
Ja, dann fehlt eigentlich nur noch ein Autor oder eine Autorin, die luxemburgisch schreibt.
Ja, und da fällt mir gleich ein anderer ein. Das ist Jem Schuster. Jem Schuster hat eigentlich jahrelang nur Theaterstücke geschrieben. Und dann hat er vor 1-2 Jahren gleich ein Obus Magnum herausgebracht, muss man schon sagen. Das Buch heißt, das ist jetzt auf Luxemburgisch, Aureschlöffer. Was sind Aureschlöffer? Das sind diese Käfer, die einem in die Ohren krabbeln. Ich weiß nicht mehr, wie sie...
Ich glaube, die heißen Ohrenzwicker.
Ohrenzwicker, genau, das sind die Ohrenzwicker. Der erste Teil heißt Blutzäffer, das versteht man vielleicht eher, Blutsäufer. Blutegel sind das. Und Blutzäffer und Aureschlöffer, der zweite Teil, erzählen von einem Dorf im Norden Luxemburgs über 100 Jahre. Also die Geschichte des Dorfes und seiner Einwohner über 100 Jahre. Das geht von 1905 bis 2005 und erzählt das Leben dieser Menschen, die wirklich zum Teil sehr arm waren, sehr isoliert gelebt haben und auch durch Kriege sehr gelitten haben, auch durch die Unterdrückung der Religion. Also der Pfarrer im Dorf, das ist wirklich so der Dorftyrann. Und das ist wirklich eine Geschichte Luxemburgs der letzten 100 Jahre. Liest sich sehr, sehr gut, sehr flüssig, kann ich nur empfehlen. In Luxemburg war es ein absoluter Megaseller, wie man heute sagt. Also das hat sich tausende Mal verkauft und das sind für Luxemburg also Millionenzahlen praktisch.
Das Land Luxemburg hat mit etwa 650.000 Einwohnern gerade mal halb so viele Einwohner wie München. Ist es Zufall, dass der Buchhändler Olivier Schillen 2 Bücher vorstellt, die Ereignisse aus der Vergangenheit Luxemburgs erzählen? Beschäftigen sich die Luxemburger Schriftstellerinnen und Schriftsteller mit der Geschichte ihres Landes, weil sich eine kleine Insel zwischen Deutschland, Frankreich und Belgien ihrer selbst vergewissern muss? Oder schreiben sie auch über den Tellerrand hinaus? 20 Kilometer südwestlich von Luxemburg-Stadt, an der französischen Grenze, liegt Esch-sur-Alzette, die zweitgrößte Stadt des Landes. 2022 Kulturhauptstadt Europas. Esch ist noch immer geprägt von der Ende des 20. Jahrhunderts aufgegebenen Stahlindustrie, dem Eisenerzvorkommen, der industriellen Revolution und einem rapiden Bevölkerungswachstum. Bis in die 1960er Jahre hatte sich die Zahl der Einwohner mit 30.000 innerhalb eines Jahrhunderts verzehnfacht. Heute sind es etwa 40.000 Menschen, die in Esch leben. Im Stadtteil Belleval stehen noch Überreste des alten Hüttenwerks. Stillgelegte Hochöfen ragen kathedralenartig fast 100 Meter in den Himmel. Die Industriearchitektur aus Stahl ist in schlichtes Betondesign integriert. Auf dem Industriedenkmal befindet sich die 15 Hektar große Cité des Sciences, die Stadt der Wissenschaften. Es ist das Universitätsviertel mit Forschungseinrichtungen, Sport-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen. In einem Café mit Sichtfenster zu einem stillgelegten Hochofen hält der 1981 geborene Verleger Jan de Toffoli einen kleinen Vortrag zu Luxemburg und Literatur.
Die Staatsgründung Luxemburg passiert ja 1815 nach dem Wiener Kongress. Luxemburg ist dann unter holländischer Krone, aber Mitglied des Deutschen Bundes. Ab dann redet man, wenn man so will, von luxemburgischer Literatur. Auch wenn es natürlich vorher schon mittelalterliche Texte auf Moselfränkisch gibt in der Region. Ne?
2012 gründete Jan de Toffoli zusammen mit zwei Schauspielern den Literaturverlag Utre Edition, der sich zunächst auf zeitgenössische luxemburgische und belgische Theaterstücke und Kurzprosa spezialisiert. Der Kritiker, Schriftsteller und Verleger de Toffoli lebt heute in Paris und in Luxemburg.
Es ist ein sehr kleines Land natürlich, ne? Das heißt, ich gebe Ihnen jetzt ein paar Zahlen und dass man erschrickt fast, wie wenig hier veröffentlicht wird, aber man muss sich das ja natürlich toute proportion gardée so vorstellen. Es gibt nur 650.000 Einwohner im Lande Luxemburg. Es kommen ungefähr 40 bis 50 Belletristiktitel im Jahr heraus. Es gibt insgesamt nur offiziell 25 Verleger, davon sind aber 15 aktiv. Von den anderen 10 hat man irgendwie die Spur verloren in letzter Zeit.
Jan de Toffoli hat Humor. Ein smarter Verleger, der immer wieder seine langen Haare aus dem Gesicht streicht und der mit seinem legeren Auftreten etwas von einem Rockstar hat. Glaubt man seiner Statistik, dann erscheinen in Luxemburg 50 Romane jedes Jahr. In der Bundesrepublik Deutschland sind es knapp 14.000. Setzt man die Zahlen ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl, kommt in Luxemburg ein Roman auf 13.000 Einwohner, in Deutschland dagegen einer auf 6.000. Die Luxemburger Produktion an belletristischen Werken ist also nur halb so groß wie die deutsche.
Literatur aus Luxemburg ist eigentlich per se interkulturell. Nicht nur, weil sie mehrsprachig ist, sondern auch, weil luxemburgische Literatur nicht nur von luxemburgischen Schriftstellerinnen gemacht wird, sondern auch von Schriftstellerinnen, die in Luxemburg im Land leben, in einer der oder auf einer der vier Sprachen schreiben und veröffentlichen, aber nicht unbedingt einen luxemburgischen Pass haben. Und sie wird auch gemacht von luxemburgischen Schriftstellern, die sowohl in Luxemburg als auch im Ausland veröffentlichen und so gleichzeitig zu zwei Literaturfeldern gehören.
Oder zu drei oder vier Literaturfeldern bzw. Märkten mit Veröffentlichungen auf Deutsch, Französisch, Englisch oder eben Luxemburgisch. In der luxemburgischen Literatur hat sich grob ein Sprachenschema herausgebildet. Deutsch für Prosa, meist Kurzprosa, Französisch für Lyrik, Luxemburgisch in erster Linie für Dramatik, aber auch für Lyrik und Prosa. Und seit ein paar Jahren außerdem Englisch für alle Gattungen. Diese Polyphonie wird als Luxemburgensia zusammengefasst. Der Begriff bezieht sich auf literarische Werke, die entweder auf Luxemburgisch geschrieben oder in Luxemburg produziert worden sind oder Luxemburg zum Thema haben.
Ich bin Franzis Kerbs, ein luxemburgischer Autor, der in deutscher Sprache schreibt. Ich habe bislang 4 Bücher veröffentlicht, 3 davon bei deutschen Verlagen und die Mutationen hier in Luxemburg bei Hydre.
Die Texte sind witzig, leicht und etwas trashig. Mutationen ist 2019 im Verlag Utre Edition von Jan de Toffoli erschienen.
Das Mädchen schlenderte durch den Stadtpark. Sie war auf dem Weg zu ihrer Oma und hatte keine Eile. Ein Besuch bei Oma Rotkäppchen war alles andere als ein Vergnügen. Oma Rotkäppchen war nämlich komplett bescheuert. Seit Jahren hatte sie das Haus nicht mehr verlassen. Sie war vollkommen paranoid, witterte überall Verbrecher und mordlustige Bestien. Und dauernd erzählte sie irgendwelche Märchen, mit sich selbst in der Hauptrolle.
Der Luxemburger Schriftsteller Francis Kirps kommt vom Poetry Slam. Seinem Erzählband Mutationen merkt man das an. Kirps spielt mit der literarischen Popkultur.
Das sind 7 Geschichten und ein Gedicht, die jeweils auf einer literarischen Vorlage eines Klassikers basieren. Zum Beispiel habe ich die Verwandlung von Kafka genommen und bei mir heißt das die Mutation und bei mir wacht ein Insekt, eine Stubenfliege, als Mensch auf. Während bei Kafka ja ein Mensch als Käfer aufwacht. Das heißt, ich drehe das um und mache was Humoristisches draus. Der Anfang von der Verwandlung ist irgendwie, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in einen Käfer verwandelt. Irgendwie so. Und bei mir ist das, als der Student der Biologie, Leon Sumsa, eines Morgens aus traumloser Schlafstarre erwachte, fand er sich in ein ungeheures Wirbeltier verwandelt. Statt verkehrt herum an der Decke zu hängen, wie es sich für eine rechte Stubenfliege gehörte, lag er auf dem Bauch inmitten einer zerwühlten Landschaft aus Decken und Kissen. An die Stelle seines glänzend gepflegten, von einem stabilen Exoskelett geschützten Körpers war ein galertartiges Gebilde getreten, aus dem stellenweise unschöne Borsten hervorwuchsen.
Ein mutiertes Märchen aus dem europäischen Kanon als Remix. Francis Kirps schreibt sie um, wie ein Musiker ein Lied weiterkomponiert und ihm Zeitgeist verpasst. Ein literarisches Pastiche, das über die bloße Imitation hinausgeht. Das ist nicht nur Aneignung des literarischen Erbes, sondern auch eine Suche nach Identität. Was ist luxemburgisch daran? Was ist das Luxemburgische an luxemburgischer Literatur? Eine Frage, die sich jeder Autorin und jedem Autor des Landes stellt.
Ein bestimmtes Merkmal gibt es, glaube ich, nicht. Die schreiben ja auch in verschiedenen Sprachen. Für mich ist luxemburgische Literatur, die von einem Luxemburger oder einer Person, die in Luxemburg wohnt, gemacht wird. Ich schreibe als Deutsch, ich sehe mich als deutschsprachigen Autor. Ob ich jetzt Österreicher oder Deutscher oder Schweizer oder Luxemburger oder Liechtensteiner bin, ist eigentlich egal.
Macht es Sinn, Literatur überhaupt einer Nation zuzuordnen? Auch im Falle eines kleinen Landes wie Luxemburg, das in einem hohen Maße geprägt ist von Migration und von Europa, in dem deutschsprachige Literatur entsteht, die nicht aus Deutschland, der Schweiz oder Österreich, französischsprachige Literatur, die nicht aus Frankreich, Algerien oder Kanada und englischsprachige Literatur, die nicht aus Großbritannien, den USA und Australien stammt. Auch bei Franz Kafka, einem Tschechen, der auf Deutsch schrieb, existieren Landes- und Literatursprache nebeneinander. Es macht wenig Sinn, von der luxemburgischen Literatur zu sprechen. Geht es nicht vielmehr um Sprachfelder? Im Falle von Francis Kirps um das deutsche Sprachfeld? Und fühlt man sich auf ihm neben dem Deutschen, den Schweizern und den Österreichern als literarischer Underdog?
Ach nee, also, wie gesagt, das Land ist klein, aber das betrifft mich ja nicht. Wenn ich in Deutschland unterwegs bin, bin ich ein deutschsprachiger Autor. Man hat es ein wenig schwerer zu landen als Luxemburger, als Österreicher willst. Weil die Deutschen haben nicht auf dem Schirm, dass wir eigentlich Muttersprachler sind. Das Luxemburgisch ist ja bloß ein Dialekt vom Deutschen. Das heißt, wir lernen das Deutsche ganz automatisch. Wir lernen Lesen und Schreiben auf Deutsch wie halt ein Schweizerdeutscher oder ein Österreicher. Bloß auf Hochdeutsch. Und weil wir nicht so viel reden, wie wir jetzt andere, sind manche Leute nicht so flüssig im Deutschen, aber sie können es schon. Aber Underdog, nö, also man fängt eh klein an. Also man ist am Anfang immer der Underdog. Ne?
Der Kritiker, Schriftsteller und Verleger Jan de Toffoli beendet seinen Vortrag in dem kleinen Campuscafé in Eschbillwall und lässt andere Verlegerinnen und Verleger zu Wort kommen.
Aber ich denke, viel interessanter ist es jetzt, dass sich die Verleger und Verlegerinnen selbst vorstellen und übergebe das Wort an die Kollegin Susanne Jaspers. Ja.
Was ist deutsche Literatur, was ist französische Literatur, was ist spanische Literatur?
Susanne Jaspers, 1970 in Aachen geboren. Studium der Literaturwissenschaften an der Universität Trier. Heute lebt sie in Luxemburg, im spanischen San Sebastian und in einem Dorf in der Eifel.
Die luxemburgische Literatur ist relativ jung, das macht sie vielleicht ganz interessant. Es ist eine Literatur, die sehr bodenständig ist, würde ich mal sagen, weil viele Autoren hier aus der Arbeiterschicht stammen. Und dann gibt es die hochnäsigen Städter, wie wir sie immer nennen, aus der Hauptstadt, die dann auch nochmal eine andere Art haben. Klingt langweilig, ist sehr spannend, weil es halt auch im Laufe der Geschichte immer wieder andere Herrscher gab, andere Kulturen, die uns beeinflusst haben. Wir waren österreichisch, wir waren spanisch, wir waren französisch. Ich blicke da gar nicht mehr durch. Das heißt, es ist eine sehr vielschichtige und wechselhafte Geschichte, die sich natürlich dann auch in der Literatur niederschlägt.
2012 gründet Susanne Jaspers gemeinsam mit ihrem Ehemann Georges Hausemer den Verlag Capybara Books, den sie seit Hausemers Tod 2018 alleine leitet. Susanne Jaspers schreibt auch Belletristik und Reiseliteratur. Sie nimmt uns mit auf einen literaturhistorischen Stadtrundgang durch Esch-sur-Alzette, wo sie lange gewohnt hat.
Was Sie sehen werden, wenn Sie so ein bisschen in den ersten Stock gucken, es gibt ganz viel Belle Epoque- und Jugendstilarchitektur, die sehr schön ist. Durch die üblichen Ketten im Erdgeschoss natürlich etwas austauschbar, aber gucken Sie einfach in den ersten Stock.
Eine lärmende Straßenkehrmaschine fährt unaufhörlich durch das Zentrum von Esch-sur-Alzette. Kulturhauptstadt 2022 heißt wohl auch Saubermachen für Besuchergruppen aus aller Welt. Die ehemalige Industriestadt soll glänzen.
Hat angeblich Ernest Hemingway übernachtet. So, hier noch ein kurzer Blick. Das ist also dann das berühmte Widerstandsmuseum. Das ist der alte Bau, der klassische Bau. Und hier auf der Seite wird ein neuer Seiteneingang gebaut. Und ich weiß nicht,
das ist ein Museum über den Luxemburger Widerstand.
Richtig, genau.
Es gibt ja diesen berühmten Film, ist ja der 9. Tag.
Ja, genau, mit dem Pfarrer. Pfarrerblock, ja. Ich weiß die Nummer nicht mehr richtig, genau.
Sehr guter Film.
Das ist der Interstitut von Schlöndorf, ne? Ja, genau.
Herr Krämer wurde nicht entlassen, er hat lediglich Urlaub bekommen. 9 Tage, um genau zu sein. Sollte Herr Krämer versuchen zu fliehen, haben Sie Anweisung, sämtliche luxemburgischen Priester im Pfarrerblock zu erschießen.
Wir stehen am neu gestalteten Place de la Résistance. Mit Hecken begrünt und mit kunstvoller Architektur dekoriert. Susanne Jaspers liest aus der Erzählung Flacker des in Esch-sur-Alzette geborenen Schriftstellers Nico Helminger, Jahrgang 1953. Er ist der ältere Bruder von Guy Helminger, der einem heute vielleicht zuerst einfällt beim Stichwort Literatur aus Luxemburg.
Auf dem Platz. Klobige Kunstwürste, die wie überdimensionale Hundehaufen aussehen, glänzen wie ranziges Frittenfett. Bänke aus Bronze, auf die man sich nicht setzen kann, weil sie in der Sonne so heiß werden, dass du dir die Eier verbrennst. Daneben Hecken, die stinken, als ob halb verkohlte Leichen darin versteckt wären. Wir kommen jetzt ins Viertel Grenz. Das war so in den 50er, 60er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg das absolute Amüsierviertel, wo Partys waren und auch viel Schlägereien, weil die Jungs aus der französischen Grenze, das ist nur ein paar Meter weiter, rüberkamen und hier dann die Luxemburger Arenen angegraben haben. Und das kam nicht so gut an und da gab es Streit.
De Minette nennen die Luxemburger das Land der roten Erde um Esch-sur-Alzette. Das Eisenerz färbt die Erde leuchtend rot. Ihm verdankt Esch-sur-Alzette ab Mitte des 19. Jahrhunderts den Wohlstand. Die Stahlkrise in den 1970er Jahren führte zu einem radikalen Strukturwandel. Der Schriftsteller Nico Helminger setzt mit seiner 2016 erschienenen Erzählung Flacker seiner Heimatstadt ein kritisches Denkmal. Flacker ist der Name einer synthetischen Droge.
Seit ein paar Jahren hat Slop nun die Bar hier, auf dieser Seite der Bahngleise, ob der Grenz, wie wir sagen, da sind wir jetzt. Ein aufgemotzter Schuppen, in dem neureiche Proleten ein- und ausgehen und abgefuckte Tussen sich an einer Stange verbiegen und so tun, als ob sie tanzen könnten. Regelmäßig hat er Schlägereien vor der Tür und regelmäßig tauchen die Bullen zu spät dabei auf. Dadurch hat es sich wohl ergeben, dass Slops Club sowas wie das Wohnzimmer der Uniformierten wurde. Eine gute Stube für die Bullen, denen es auf dem Kommissariat zu langweilig ist. Mehr oder weniger das ganze Milieu weiß, dass die Brigaden da verkehren, Shampoos und Nummern für laut kriegen und im Gegenzug ein Auge zudrücken. Crazy Pigalle nennt sich dieser Zirkus und ist bis weit nach Frankreich rein bekannt. Nur die Escher Bürger scheinen nichts davon wissen zu wollen und fordern noch mehr Polizisten für ihre Stadt. Viele Bullen, aber keiner, der dem Dealer auf die Finger klopft.
Im Online-Nachschlagewerk Luxemburger Autorenlexikon, herausgegeben vom Centre National de Littérature, dem Letzebürger Literaturarchiv, heißt es über Nico Helminger, in seinen gesellschaftskritischen Texten zeige er
die psychologischen Verkümmerungen und sozialen Defizite in der strukturschwachen Minette-Region auf. In den Schicksalen von Außenseitern sensibilisiert er für die bedrückenden Verhältnisse und die daraus entstehenden emotionalen Verhärtungen Einzelner.
Ja, ich bin Guy Helminger, Schriftsteller, in Luxemburg geboren, aber ich lebe seit 85 in Köln.
Der 10 Jahre jüngere Bruder von Nico Helminger schreibt Gedichte, Romane, Hörspiele, Theaterstücke und er moderiert unter anderem den literarischen Salon mit Navid Kermani im Stadtgarten in seiner Wahlheimat Köln. Guy Helminger ist 1963 im luxemburgischen Esch-sur-Alzette geboren. 2001 veröffentlicht er mit Rost im Alter von 38 Jahren seinen ersten Erzählband. Die FAZ beschreibt seine Kurzprosa als Mini-Szenarien wie für Filme von David Lynch.
Damals hat mich wirklich interessiert, was latent in Menschen vorhanden ist, was brodelt, aber nicht unbedingt direkt ausbricht. Ja? Und man kennt das ja, man spricht ganz normal mit jemandem, aber man weiß nicht, was in dem vorgeht. Und ich fand es interessant, einfach mal, nennen wir es die Kamera, sehr nah an die Seele ranzuführen. Ja? Und da sieht es dann doch sehr, sehr finster teilweise aus.
Für sein literarisches Debüt Rost wird Guy Helminger der renommierteste Luxemburger Literaturpreis, der Prix Servais, verliehen. Vergleichbar mit dem Deutschen Buchpreis. 2004 liest er beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb und erhält für die Erzählung Pelagonien den Dreisat-Preis. Ein Jahr darauf erscheint bei Suhrkamp sein Erzählband Etwas fehlt immer. Es folgen Veröffentlichungen bei weiteren deutschen Verlagen wie Eichborn und Kiepenheuer und Witsch. 2022 erscheint dann wieder ein Buch von ihm in Luxemburg, beim Verlag Capybara Books von Susanne Jaspers. Die Herkunft Luxemburg in der Vita der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, sieht Guy Helminger das als Stigma oder als Chance?
Ich glaube schon, dass man das nicht verleugnen sollte, aber auf der anderen Seite das auch nicht als Alleinstellungsmerkmal ausgeben sollte. Ja? Wenn ich hier sozialisiert wurde, dann ist das im Süden von Luxemburg, also Esch-Alzette bin ich geboren, ja ein bisschen so wie Ruhrpott. Das heißt, ich komme aus einer Stahlindustrie-Gemeinde. Ja? Und das ist natürlich prägend auch für diese ganze kleine Welt hier gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, was man dann, wenn man älter ist, auch wieder in die Literatur mit hineinbringt. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass es weit über die Grenzen hinausgeht, was hier geschrieben wird. Das Problem dabei ist nur, dass die Grenzen sich offensichtlich für alles öffnen, aber nicht für Literatur. Es ist so, als gäbe es kein Schengener Abkommen für Literatur, wenn man so will.
Wie erlaubt uns Literatur, uns selber und die Welt auch besser zu verstehen, stehen?
Und vielleicht auch Luxemburg zu verstehen? Jeanne Glesener ist Professorin für luxemburgische Literatur an der Universität Luxemburg und Präsidentin der Jury des Prix Servais.
Ich glaube, viele Autoren haben ein sehr explizites Engagement mit dem, was in der Welt eben auch passiert, sind Kommentatoren eben auch von dem, was wir gerade erleben. Und in dem Sinne ist das Epithet, das Adjektiv Luxemburgische in dem Sinne natürlich nicht relevant, sondern ja, es geht ganz klar, es geht um Literatur und was sie mit uns macht und was sie vermag zu tun.
Luxemburg mag eine Terra Incognita, ein weißer Fleck auf der literarischen Landkarte sein. Vielleicht auch, weil die Luxemburger Schriftstellerinnen und Schriftsteller über den nationalen Tellerrand hinausblicken bzw. schreiben. Nicht anders als die Luxemburger Leserinnen und Leser.
Andererseits würde ich aber auch dazu sagen, dass dadurch, dass wir auch über das Schulwesen viele andere Literaturen eigentlich ständig lesen, wenn wir hier in Luxemburg im Schulunterricht von deutscher Literatur sprechen, dann ist das deutsche Literatur aus dem Ausland. Dasselbe gilt für französische Literatur, englische Literatur. Das heißt, man ist eigentlich ständig über den Weg der Literatur sowieso mit Erfahrungen vom Ausland eben auch konfrontiert. Man reist ja auch über die Literatur.
Wir sind gerade in einem Vorort von Luxemburg-Stadt und gehen jetzt durch das Tal, das um die ehemalige Festungsmauer herumläuft.
Elise Schmidt, 1982 in Luxemburg geboren, schreibt Theaterstücke, Erzählungen und Gedichte auf Deutsch, Luxemburgisch und Englisch. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Tübingen lebt sie heute wieder in ihrer Heimat. Wir treffen Elise Schmidt zu einem Interviewspaziergang.
Ich bin Autorin aus Luxemburg. Ich kann aber nicht sagen, dass ich Luxemburger Autorin bin, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Ich könnte nicht sagen, was typisch luxemburgisch ist zum Beispiel. Also die Luxemburger orientieren sich nach mehreren Kulturkreisen hin, traditionell nach Frankreich und nach Deutschland, aber mittlerweile auch in den englischen Sprachraum. Und dadurch mischt sich hier ganz viel. Aber man kann eigentlich nicht sagen, dass es so eine homogene Kultur oder auch eine homogene Lesegewohnheit gibt.
Was sind so deine Themen? Also kannst du mir ein bisschen das so, vielleicht kannst du es ein bisschen greifbar machen?
Ich schreibe, wenn ich Erzählungen schreibe, gerne über Einsamkeit und Isolation. Mich interessiert es, wie Menschen überhaupt es schaffen, dass sie miteinander sprechen können oder Gemeinschaften stiften können. Und das trage ich eigentlich auch weiter in meine Theaterarbeit. Da geht es mir dann um die Überwindung von solcher Einsamkeit, die man ja politisch lösen muss, damit eine Gemeinschaft entsteht, damit eine Gesellschaft entsteht. Und da beschäftige ich mich viel mit solchen Sachen wie politischer Teilhabe zum Beispiel.
Und als Journalist ist man natürlich ganz schnell dran, dass man das dann irgendwie dann festmacht, ja, und dann sagt so, ah, Luxemburg so klein und so eingeengt und dann vielleicht auch etwas einsam auf der Landkarte.
Ja, das stimmt schon. Also das stimmt schon, man fühlt sich immer ein bisschen abgeschnitten von den Diskursen, die man dann aus der Zeitung oder aus dem Radio kennt. Wir haben oft das Gefühl, dass wir nicht richtig da teilhaben. Aber vielleicht sind wir auch selber schuld. Also vielleicht sollten wir uns mehr einbringen und vielleicht sollten wir mehr versuchen, mit anderen zu sprechen. Aber es ist natürlich so, dass man, wenn man in Luxemburg, da ist das ja eine kleine Gesellschaft, ein kleines Land. Wenn man sich dann öffentlich äußern möchte, das ist ja eigentlich nur für Luxemburg interessant in erster Linie. Und von daher ist es dann schwer, sich das vorzustellen, wie das überhaupt aussehen könnte, dass man in einem größeren Diskurs auch Teil hat.
Und warum ist es so schwierig, dann Gehör zu finden in Europa als Luxemburger Autorin?
Es ist schwierig für die luxemburgischen Bücher über die Grenze zu kommen. Es wissen ganz viele gar nichts über die luxemburgische Literatur. Und dadurch, dass die Verlage so klein sind, funktioniert der Vertrieb dann auch nicht so gut. Wir produzieren das in sehr kleiner Stückzahl und werden nicht in den großen deutschen Zeitungen besprochen zum Beispiel oder... Also es kommt einfach gar nicht so weit. Da sind die Netzwerke vielleicht auch gar nicht so gut und nicht so eng.
Und es ist natürlich auch immer die Frage nach der Sprache. Wie ist es bei dir beim Schreiben? Wie ist es in deinem Kopf mit den Sprachen?
In meinem Kopf ist das fast tagesformabhängig. Also da koexistieren meine drei Schreibsprachen, Luxemburgisch, Deutsch und Englisch miteinander. Auch mein privates Umfeld bewegt sich in diesen drei Sprachen. Und beim Schreiben hängt es immer davon ab, was ich sagen möchte und in welcher Sprache ich das am besten sagen kann. Also Luxemburgisch zum Beispiel kann ich nur für Theaterstücke gebrauchen, ja, weil die Mündlichkeit des Luxemburgischen für mich gut ist als Mittel in Dialogen. Aber ich habe nicht das Sprachvermögen im Luxemburgischen, um Gedichte zu schreiben zum Beispiel.
Wir spazieren im Tal der Alzette am Stadtrand von Luxemburg entlang. Über uns die Großherzogin Charlottebrücke. Im Volksmund wird sie wegen ihrer roten Farbe Rot Breck, Rote Brücke genannt. Mehr als 70 Meter ist sie hoch und verbindet das Europaviertel auf dem Kirchberg mit dem Stadtzentrum. Dort treffen wir die Berliner Literaturagentin von Elise Schmidt in einem Straßencafé.
Ich bin Astrid Papenhusen von der Agentur Papenhusen. Wir sind eine Literaturagentur, die für Autoren arbeitet, die wir an Verlage vermitteln, primär erstmal deutschsprachige Autoren an deutschsprachige Verlage.
Luxemburg ist auf der literarischen Landkarte so ein weißer Fleck bisher. Was ist denn so die Herausforderung als Agentin?
Per se finde ich nicht, dass es also eine größere Herausforderung ist, weil für mich sind deutschsprachige Autoren natürlich immer einfach deutschsprachige Autoren und damit gleichwertig. In der Tat ist es aber hier ein bisschen anders, weil das Verlagswesen ist sehr vielsprachig, hat aber einen kleineren Radius. Also die vermitteln sehr häufig nur innerhalb Luxemburgs, weil sie keinen Vertrieb in anderen Ländern haben, auch nicht in den deutschsprachigen. Gleichzeitig ist die Herausforderung, dass die Autoren auch in verschiedenen Sprachen schreiben.
Aber was muss denn passieren, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft jetzt schauen? Was sollte passieren? Was ist also gerade Vertriebswege? Ja, also es muss ja irgendwie, muss da was angeschoben werden. Und das ist ja wohl auch ein Teil der Aufgabe einer Agentin.
Eigentlich wäre es die Aufgabe der Verlage, sich irgendwie bekannt zu machen und auch zu sagen, wir haben auch deutschsprachige Autoren und die sind genauso gut. Und da ist natürlich hier die Frage, wie macht man das? Dann ist man ein kleiner luxemburgischer Verlag und man kann gar nicht so schnell groß werden, weil es auch nur ein kleines Land ist und eine kleine Leserschaft.
Kleines Land, kleine Leserschaft und vor allem kaum Vertriebsstrukturen. Die Luxemburger Literaturszene tut sich schwer, Bücher in Nachbarländern zu vermarkten. Kleine Verlage produzieren kleine Auflagenzahlen. Ihnen fehlt das Geld, auf ihre Titel aufmerksam zu machen und sie auch im Ausland zu vertreiben. Die Folge? Jenseits der Landesgrenzen kennt kaum jemand Autorinnen und Autoren aus Luxemburg. Obwohl manche ihrer Bücher nicht einmal übersetzt werden müssten, weil sie auf Deutsch, Französisch oder Englisch bereits vorliegen.
Wenn die einen deutschsprachigen Bestseller hätten, dann würde jeder gucken, ach, was ist das denn für ein Verlag und interessant. Und die Gespräche, die ich hier ein bisschen geführt habe, waren auch mit luxemburgischen Verlagen häufig, denen wir versucht haben zu sagen, werdet größer, werdet professioneller oder tretet sichtbar auf. Das wäre ja auch für die Autoren gut.
Wir stehen hier nicht weit vom Bockfelsen und von der ehemaligen Festungsanlage. Und wir blicken auf eine Kapelle, die zu der ältesten Kirche Luxemburgs gehört. Und da geht ein Spazierweg jetzt über die ehemalige Festungsmauer. Und von da aus hat man eigentlich den schönsten Blick über die Stadt Luxemburg.
In weißen Sneaker, schwarz-weiß gestreiften Sweatshirt und schwarzen Blazer steht Elise Schmidt am Geländer eines Bachlaufs. Sie hält ihr 2018 bei Uetre Edition erschienenes Buch Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen in den Händen. Blätter zur Seite 37 zur Erzählung Aus dem Wald, Wind im Gesicht.
Der Fremde nickte und sagte den abstoßenden Satz: So ist es, mein Freund. Er sei seit einem Jahr trocken. Jetzt gehe es. Jetzt halte er es meistens aus, er selbst zu sein. Ich entgegnete nichts. Eine weitere Verbrüderung wollte ich vermeiden. Ich sah ihm dabei zu, wie er Milch in den Kaffee gab und ausgiebig Zucker hinterher schüttete. Die Tasse war randvoll. Beim Umrühren schwappte hellbraune Brühe auf die Untertasse. Er bückte sich und schlürfte den ersten Schluck freihändig vom Rand weg.
Elis Schmidt ist lustig, weil sie hat mir ganz normal ein Manuskript geschickt. Also kam nicht über Empfehlungen oder so, sondern es ist eins der unverlangt eingesandten Manuskripte. Und ich habe es gelesen und ich fand das von der ersten Sekunde an toll.
Wellen, Salz, Wasser, immer weiter abwärts, bis kein Licht mehr durchdringt. Meeresboden, ein paar Schichten Sand und Dreck. Dann irgendwann ich. So tief war ich gesunken.
Elise Schmidts Erzählung Aus dem Wald, Wind im Gesicht ist eine von 7 im Band Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen. Wie der Titel schon andeutet, geht es um das Fallen im konkreten und übertragenen Sinn, um das Scheitern, die Einsamkeit und das Zurechtfinden des Individuums in der Gesellschaft.
Sie hat einen ganz sicheren, klaren, aber auch künstlerischen Schreibstil. Ich fand das wunderbar formuliert, das ist eine ganz starke eigene Stimme. Aber ich wusste auch nicht viel, ob sie nun in Luxemburg wohnt. Damals wohnte sie auch noch in Deutschland. Ob sie nun aus Luxemburg kommt oder aus welchem anderen Land. Sie kann einfach unglaublich gut Deutsch schreiben. Ich vertrete sie einfach deswegen, weil sie so gut Deutsch schreiben kann.
Für ihr Debüt Stürze aus unterschiedlichen Fallhöhen erhält Elise Schmidt 2019 den Prix Servais. Er wird jedes Jahr für das bedeutendste literarische Werk des Vorjahres verliehen.
Das Buch beginnt mit einer Liste von Stürzen. Die sind nach Fallhöhe geordnet, weil das am vernünftigsten ist. Ein Stern. Ikarus. Apollo 13. Felix Baumgartner. Jürgen Möllemann. ein Regentropfen. Empedokles. Falling Man. Concorde Flug 4590. Die Niagara-Fälle. Hero von einem Turm in Sestos. Zwei kaiserliche Statthalter und ein Kanzleisekretär aus einem Prager Fenster. Ein Student vom Balkon eines Tübinger Verbindungshauses. Hals über Kopf im November 2001. Zinedine Zidane im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Ein Stein vom Herzen. Vom Fahrrad ca. 1990. Ein Atom.
Das Luxemburger Literaturarchiv, das Centre National de Littérature, kurz CNL, liegt 20 Kilometer nördlich von Luxemburg-Stadt in der Gemeinde Mersch. Nathalie Jacobi ist die Direktorin des Hauses.
Das Haus, in dem wir sind, ist aus dem 18. Jahrhundert. Es gibt noch einige originale Teile, wie etwa die Treppe, die sie hochgekommen sind.
Die Familie Savet vermachte das Haus in den 1980er Jahren der Stadt Mersch mit der Auflage, dass es für kulturelle Zwecke verwendet werden soll. Heute bietet das Luxemburger Literaturarchiv nicht nur Raum für Lesungen und Veranstaltungen, es erarbeitet auch ein umfangreiches Online-Autorenlexikon zu luxemburgischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Im Erdgeschoss präsentiert die Ausstellung Imaginez Savet, preisgekrönte Literaturerleben mit kleinen Hörkabinen hinter weißen Vorhängen, Texte der Preisträgerinnen und Preisträger des Prix Savet der letzten Jahrzehnte. Ja. 2022 wird der gebürtige Luxemburger und in Köln lebende Schriftsteller Guy Helminger für den Roman Lärm ausgezeichnet, erschienen beim luxemburgischen Verlag Capybara Books. Lärm ist ein vielstimmiges Gesellschaftspsychogramm. Vom Kneipenbrüll bis zum verschwurbelten Intellektuellen kommen darin allerlei skurrile Figuren vor. Für Guy Helminger ist es kein luxemburgisches Buch.
Das würde ich zum Beispiel sagen, ist ein sehr deutscher Roman. Eigentlich, also das Grundthema ist halt, dass ein Psychotherapeut, ein Mann des Wortes, der immer daran geglaubt hat, dass man über Sprechen, über Dialog Probleme lösen kann, dass der aufgrund der neoliberalen Entwicklungen in ganz Europa, wo das Primat des Politischen nicht mehr herrscht, sondern nur noch Wirtschaft, dass der eben jetzt sagt, okay, es geht nicht mehr weiter, ich mache jetzt ein politisches Attentat, damit ihr zu Bewusstsein kommt.
Erwarten Sie keine Lamoyanz. Natürlich belastet mich das. Aber mein Mann ist nicht durchgedreht, er ist Psychotherapeut. Da handelt man nicht im Affekt, sondern durch Ruhe und mit Besonnenheit. Es ist nicht seine Art, Drohbriefe zu schreiben. Ich will nicht sagen, dass wir uns nie gestritten hätten, aber es waren Argumente, mit denen wir uns emotional angingen. Wir mussten nicht schreien oder mit Gegenständen schmeißen, geschweige denn irgendwo Feuer legen.
Gleich am Anfang wird aber dann auch wieder klar, dass dieser Brief, den er hinterlassen hat, vielleicht auch gar nicht von ihm stammt. Ja, also das ist die Ausgangssituation. Und wieso hat er sich so politisiert? Ja, wieso hat er sich so radikalisiert? Und da kommt dann Brockdorff vor, da kommen diese ganzen, die ganze deutsche Geschichte. Nicht nur, es geht bis nach Chile, es geht bis in den Kongo, wo überall diese Westmächte mit ihre Finger im Spiel hatten bei den Diktaturen. Aber es ist eben auch diese ganze politische Entwicklung mit dem Aufkommen der Grünen und so weiter. Von daher denke ich, dass das auch ein sehr, sehr deutsches Buch ist.
Ein sehr deutsches Buch von einem gebürtigen Luxemburger, der in Deutschland lebt, erschien bei einem luxemburgischen Verlag. Das macht die Verwirrung komplett. Doch auch das ist das Luxemburgische an der Literatur, das nur schwer Greifbare, das Grenzüberschreitende, Selbstreflexive und Weltoffene.
Man braucht ein Selbstverständnis, wenn man auch auf einer Weltkarte plötzlich existieren will. Wenn man nicht an sich glaubt, wird man da untergehen.
Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Luxemburg heben den Finger, nicht mahnend, eher höflich und mitteilungsbedürftig und wenig überraschend mit dem Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit. Jeanne Gläsener, Professorin für luxemburgische Literatur, formuliert das so.
Majo Öschgingmisch, Immansfrieren waren letzte bei Literatur auch um an der deutschen Marché, aber natürlich auch an der deutschen Presse, an der deutschen Literaturwelt mehr einen Großplatz ging kreieren, mehr verbreitet ging gehen, an noch Lützebäuer Autoren mehr gingen gelesen gehen. Ich würde mich immens freuen, wenn eben die luxemburgische Literatur in Deutschland, auf dem deutschen Literaturmarkt präsenter wären, wenn sie mehr gelesen werden würde, wenn die Autoren auch bekannter werden und ja, wenn da, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber diese Beziehungen auch enger werden.
Terra incognita, unbekanntes Land. Ein weißer Fleck, Luxemburg auf der literarischen Landkarte. Durch das Lesen wird er bunt. Erst bei genauerem Hinsehen beweist Luxemburg und seine Literatur Raffinesse und Einzigartigkeit, Vielfalt und Qualität. Der Schriftsteller Guy Helminger spricht von Provinz und sieht darin ein Potenzial.
Die Frage ist ja auch immer, wie viel Provinz braucht es, um international zu sein? Das hat jedes großartige Buch gehabt, ja? Egal, wen Sie da nehmen wollen. Ne? Man braucht eine Verankerung irgendwo. Aber natürlich, das so thematisch zu entwickeln, dass nachher Weltliteratur dabei rauskommt. Und ich glaube, das versuchen die Luxemburger auch.
Ein weißer Fleck. Luxemburg auf der literarischen Landkarte. Von Andi Hörmann. Es sprachen Katja Hensel und Max von Pufendorf. Ton Jan Fraune, Regie Giuseppe Maio, Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion des Deutschlandfunk Kultur 2022.